Hallo, zur ersten Exklusivausgabe von Steintofu, dem neuen Podcast. Mein Name ist Mara.
Und ich bin Piet. Und heute werden wir über Star Trek reden.
Yay.
Ja, und wir fangen mal was so an, was wir überhaupt mit Star Trek zu tun haben, oder?
Gerne.
Ich weiß überhaupt nicht, weil ich damit angefangen habe. Ich habe das als Kind irgendwie zufällig im Fernsehen immer schon geguckt. Das lief da einfach auf Kabel 10 oder was auch immer. Das war eins. Und fand das immer ganz spannend, weil es war ja so mit Weltall und ich wollte Astronautin werden und deswegen fand ich das immer ganz cool mit Star Trek Ding. Und dann habe ich das irgendwie vor ein paar Jahren nochmal angefangen, alle Folgen durchzugucken. Und fand ganz faszinierend, wie da so viel an gesellschaftlichen Themen in einer Science-Fiction-Serie abgehandelt wird.
Ja, ich habe auch, glaube ich, es war Sat.1, ich bin mir aber nicht sicher. Ich kann mich relativ gut daran erinnern, dass ich, wenn ich nach Hause kam von der Schule, zu meiner Oma runtergegangen bin und so getan habe, als würde ich Hausaufgaben machen. Und dann kamen Star Trek Voyager und Star Trek Deep Space Nine. Und vor allem die beiden kann ich mich erinnern. Und genau wie bei dir habe ich vor einigen Zeiteinheiten, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr war, Anfang dieses Jahres oder im letzten Jahr, weil es dauert ja, bis man so allerlei Serien und Folgen von Star Trek gesehen hat. Genau, ich habe auch angefangen, alle Folgen zu schauen und habe mit der chronologischen Zeitreihenfolge angefangen. Also auch begonnen mit der neuesten Serie.
Ich glaube, das habe ich auch so gemacht. Ich habe es in einem halben Jahr gemacht und ich habe danach ausgerechnet, das waren über 500 Stunden, die ich in einem halben Jahr dafür verwendet habe, Star Trek zu gucken. Das sind umgerechnet 28 Tage. Ich weiß nicht, was ich in diesem halben Jahr sonst noch getan
Naja, über Star Trek nachdenken.
Wahrscheinlich.
Und jetzt kompensieren das und das alles verarbeiten in einen Podcast, das ist ja, das verlängert ja nochmal die Zeit.
Auf jeden Fall.
Ja, wir wollen aber heute eher anfangen mit der, also chronologisch im Sinne von wie es gedreht und wie es ausgestrahlt wurde und fangen dann mit der Original Series an, also mit Kirk und Spock und Uhura. Und
Beam me up, Scotty. Das kennen wahrscheinlich auch diejenigen, die jetzt das nicht so geguckt haben.
zu diesem Satz kann ich gleich sagen, ich habe letztens gesehen, gelesen bei auf so einer Seite, da war irgendwie 10 Sachen, die du nicht über Star Trek weißt, dass Kirk das nie gesagt hat, Beam me up, Scotty, sondern hatte irgendwie eine andere Wortwahl, irgendwas mit Scotty, beam me up. Oder was
Ja,
ähnliches.
auf jeden Fall, ich habe das auch immer gesucht, als ich versucht habe, mich durch ein paar dieser Folgen zu quälen. Habe ich immer darauf gewartet, dass es kommt, aber es kam halt nie.
Ach genau, was wir vielleicht vergessen haben, ist, dass wir Star Trek aus so einer ein bisschen anderen Perspektive als vielleicht viele anderen Star Trek Menschen oder die es toll finden, gesehen haben und dass wir vielleicht so ein paar Sachen ansprechen wollen, die unter feministischen Gesichtspunkten, unter Gesichtspunkten so, welche unterschiedlichen Sexualitäten und Geschlechterperformanzen gibt es denn bei Star Trek? Oder genau, also was mir jetzt auch vor kurzem aufgefallen sind, so die verschiedenen Sachen um Schwangerschaft und ach genau, so Rassismus, ja, das ist auch ein tolles Thema
Wichtiges
bei Star
Thema.
Trek, ja.
Ja, und Wissenschaft überhaupt. Also ich glaube, als Feministin Star Trek zu gucken, ist halt auch einfach eine interessante
Herausforderung.
Herausforderung. Ja.
Ja, also ich muss gestehen, ich habe die Original Series halt nicht so wirklich gesehen. Ich habe eins, zwei. Ach nein, wir wollten erst. Ja, genau.
Ja, ich habe das auch, da können wir gleich hinkommen, warum das mit den Original Series nicht so leicht ist. Ich habe das nämlich versucht. Ich kann immer nicht so gut Sachen überspringen. Und deswegen wollte ich sie eigentlich alle trotzdem gucken. Ach, ich konnte nicht. Es war so langweilig und irgendwann wollte ich Kurt einfach nur ins Gesicht schlagen, damit er aufhört. so scheiße sexistisch zu sein, und das ging mir arg auf die Nerven. Ja.
Ja, also genau, da gibt es, ich habe bis vor kurzem auch drauf gestoßen, denn bei mir war es ähnlich, ich habe eine oder zwei Folgen gesehen von der Original Series, aber es ist halt echt sehr schwierig, was so sexistische Darstellung anbelangt. Und vor kurzem hat mir ein Freund auch eine Webseite mit einem Beitrag empfohlen. Da ging es um den Star Trek Series Bechdel Score. Und ich weiß nicht, vielen ist wahrscheinlich der Bechdel-Test bekannt. Das die einzigen drei Kategorien, Bedingungen, die dieser Bechdel-Test bestehen muss, es müssen zwei namentlich vorkommende weibliche Charaktere vorkommen, die miteinander reden, ist die zweite Bedingung, und drittens, sie müssen über etwas anderes reden als ein Mann. Also zumindest einmal in dieser Serie oder ja, muss das halt vorkommen. Und genau, also bei Star Trek The Original Series besteht die erste Staffel eben diesen Bechdel-Test in keiner einzigen Folge. Und das könnte auch ein Indikator dafür sein, warum wir das vielleicht ein bisschen anstrengend fanden.
Ja, wir haben auch vorhin nochmal nachgeguckt. Es gibt eine weibliche Hauptperson, also Uhura, und ansonsten war es das halt mit einem weiblichen Hauptcast als nix, und Frauen scheinen da irgendwie eine Rolle zu spielen als Freundinnen von Männern, wenn überhaupt. Mhm.
Genau, steigert sich dann auch, also in Staffel 2 und Staffel 3 steigert sich die prozentuale Quote, dass irgendwie der Bechdel-Test bestanden wird, auf fast 10% und dann fast 20%, aber danach, genau, gab's, also genau, drei Staffeln gab es und mehr nicht, und ja.
Ja, das einzig Spannende, was man vielleicht erwähnen kann, ist halt, dass es diese umstrittene Folge gab, bekannt als The First Interracial Kiss in US Television. Und das ist eine Folge, wo Kirk und Lady Uhura sich küssen. Wir haben das auch nochmal nachgeguckt. Ich hatte nämlich diese Folge gesehen und mich schon daran erinnert, dass es irgendwie so ein bisschen komisch war. Irgendwie ist das so typisch für Star Trek, wenn so Tabubrüche passieren, dann werden sie auch immer so eingebettet, dass man sich auch nochmal versuchen kann, wegzureden. Nämlich, sie sind bei irgendwelchen Aliens, natürlich humanoide Aliens wie immer, und müssen sie irgendwie, wie nennt man das?
Ich glaube, sie werden so telepathisch ferngesteuert.
Ja, und müssen so eine Show, also müssen wir ja so eine Show vorführen.
Genau, die Folge heißt halt auch Platos Stepchild, und ist so ein bisschen auf so altes Griechenland gemünzt, dass diese Spezies genau so telepathische Fähigkeiten hat, und dann so dieses, und genau, die Crew von der Star Trek, von der Enterprise müssen so ein Stück nachspielen und werden dazu gezwungen, telepathisch irgendwie.
Also dieser Kuss ist halt irgendwie so eingebettet, dass er nicht wirklich freiwillig passiert. Weil sie halt in dieser Situation stecken und sich quasi bestimmt befreien müssen und so. Und deswegen das tun müssen. Und ja. Aber trotzdem hat dieser Kuss eine große Debatte ausgelöst und war sehr, ist sehr bekannt geworden, dieser Kuss.
Genau, sehr bekannt als erster Interracial Kiss. Obwohl es auch drei Folgen später dann noch zu einer anderen ähnlichen Szene kam. Da küsste Kirk eine andere Darstellerin, die US-amerikanisch und vietnamesisch ist. Aber das hatte irgendwie nicht so einen Medienrummel ausgelöst wie dieser Kuss zwischen Uhura und Kirk. Also zwischen einer schwarzen Darstellerin und einem weißen Darsteller. Ganz spannend fand ich auch, dass Uhura eben ganz lange keinen Vornamen hatte zumindest in der Serie selbst. Und erst, zumindest habe ich das im Internet gelesen, 2009 im Star Trek, in der neuen Verfilmungsplan, einen Namen erhalten hat. Und also die einzige weibliche Hauptcharakterin von The Original Series hatte nur einen Nachnamen. Und genau, der Vorname Nyota, was in Swahili eben Stern heißt, das ist erst 2009 dann ergänzend zu ihr dazugekommen.
Ich kenne sie auch noch unter Lady Uhura.
Mhm. Echt Lady? Weil, also,
ja, schon noch mit Lady dazu. Ich weiß auch nicht, das muss passiert sein beim Gucken. Ich komme da ja nicht von selbst drauf. Ein Lady, vor eine andere zu sitzen. Aber ich glaube, dass die da in The Original Series halt so drüber gesprochen haben. Also sie haben über sie halt als Lady O'Hara gesprochen.
Mhm. Und nicht Mrs. Mhm. Oder Miss.
Ich glaube nicht. Also schon auch, aber...
Das hätten wir auch nochmal nachschauen können, aber ist eigentlich egal.
Ist so.
Das ist schlimm genug. Mhm. Müssen wir unsere schlimmsten Vorstellungen noch bestätigen.
Ja, deswegen haben wir es nicht so gut geschafft. Also mal klar, manche Sachen sind so witzig, wie halt irgendwie diese Technik und so, wenn man sich anguckt, wie halt damals Science Fiction dargestellt wurde hinter so einem geschichtlichen Hintergrund, ist das halt ganz spannend, wie man so, welche Geräte man als Science Fiction genommen hat. Mhm. Und ich finde natürlich spannend, was damals so als Science Fiction imaginiert wurde, was es heute halt so gibt, also Touchscreens und so. Mhm. Das ist ja relativ normal geworden.
Und so klumpige große Laptops, die so Computer waren. Ja,
ja, und die also so diese Geräte, die sie mit sich rumschleppen, wir hätten die nochmal als Rekorder. Ja, als Rekorder. Mhm. Und damals halt sehen so aus wie so ein 80er Diktiergerät. Also das ist so super groß und so.
Aber die können mehr. Immer.
Die machen irgendwie wuhu, und dann spucken die Daten aus.
Dauernd. Ui, ui, ui. Ich weiß nicht, ob dieser Ton sich auch mit den Jahrzehnten verändert.
Ich glaube ein bisschen, ja. Ja, aber deswegen haben wir es damit nicht so. Das ist ganz spannend, weil ganz viele Star Trek-Fans ja immer so sagen, das sind die einzig wahren, die es gibt. Hm. Und ich dachte, okay, ich guck's mir mal an. Und dann, okay, nein. Hm.
Im Gegensatz dazu, The Next Generation, die Staffel, die fängt dann auch, also wir hangeln so ein bisschen auch teilweise an den Bechdel-Test so voran, die hat dann, fängt immerhin mit, die erste Staffel mit 40% Bestehen des Bechdel-Tests ab, an und hangelt sich in den Dreh auch weiter, so 40%, 35%, einmal sogar in der Staffel 5 bis zu 60%. Das ist ja fast unglaublich. Und genau, ich kann mich auch noch dran erinnern, als die in den ersten Folgen kommen diese Unisex-Uniformen vor, wo auch vielleicht genau männliche Charaktere eben mit so einer mit so einer rockartigen Uniform, die eben Unisex sein soll, auftauchen, was ich ziemlich cool fand.
Mhm.
Was aber halt auch leider mit den Staffeln irgendwie mehr und mehr verschwindet. Und später ist es wohl so, dann, dass nur noch Personen sowieso Röcke an, gar keine Röcke mehr anhaben, sondern alle haben dann Hosen. Aber ich fand es auch ganz ganz queer, so die rockartigen Uniformen.
Ja, auf jeden Fall besser auf jeden Fall als diese kurzen Kleidchen. Weil so Original Series, die halt irgendwie eigentlich nur Strumpfhose und ein bisschen längeres T-Shirt waren. Und da fand ich halt diese Einheitskleidung auch ziemlich. Die war auch schick.
Mhm.
Ich glaube, das sind immer noch die schicken Uniformen. Wenn die halt so Festanlässe haben, dann haben die immer noch so diese.
Aber nicht mehr so Röcke.
Ja, nicht so richtige Röcke, aber es sind schon so, sieht aus ein bisschen wie Kleider.
Bei welcher? Bei der Next Generation?
Ja, ich glaube auch bei Next Generation.
Mhm.
So die. Also alle, die so. Wenn es halt so offizielle Anlässe kommt und irgendein hoher Commander kommt an Bord, dann machen die sowas. Ja, so Next Generation konnte ich schon mehr mit anfangen.
Ja, was denn so?
Einfach zurückwerfen.
Ja, ich auch. Also genau, also ich fand's, also genau, außer diesem Gesichtszeug mit den Unisex-Uniformen und dann irgendwie auch wenigstens mal zwei schwarze Charaktere, das Geordi und Worf. Worf ist halt zwar ein Klingone und dann sieht man es ihm nicht so sehr an, aber also es sind halt zwei schwarze Charaktere, die vorkommen. Und es wird zumindest ein bisschen diverser dann auch von The Original Series zu Next Generation.
Ja, und ganz am Anfang, nämlich deswegen war ich am Anfang total begeistert davon, ganz am Anfang gibt es nämlich eine Sicherheitsoffizierin,
Ah, ja.
Tascha,
Ah,
ja. Und es war so eine richtige, also sie hatte ein sehr butschiges Auftreten und war so total cool.
ja.
Und die hat einfach nicht lange mitgespielt, weil ihre Rolle zu langweilig war und sie sich dann angelegt hat wahrscheinlich.
Obwohl, genau, ich fand es auch cool, dass sie halt Sicherheitsoffizierin dann war und auch als weibliche Person
Ja.
dann. Ja. Und
Und
sie.
sie hatte was mit dem Androiden.
Genau, das wollte ich. Genau, sie hatte dann irgendwie in so einer Folge, da ist, wird sie irgendwie, ich weiß nicht genau warum, da ist sie so ein bisschen. Irgendwas passiert mit ihr, dass sie so ein bisschen outgoing ist und dann verführt sie Data, den Androiden, und die haben Sex und später entwickelt sich dann einfach auch eine ein tiefgehender Freundschaft, glaube ich, zwischen beiden, weil also als Natascha, ja, dann Tascha, ja, dann stirbt, hat Data auch sehr lange noch so ein Hologramm mit den letzten Worten an Data.
Ja, die waren sehr eng. Und diese Beziehung war schon spannend. Ja, war richtig scheiße, dass sie hier rausgegangen ist. Das war voll blöd. Aber Delta finde ich auch nochmal eine sehr spannende Figur, den Androiden mit seinem lustigen Humor. Und dann scheitert an diesen blöden Menschen. Und dann versuche immer menschlich zu werden, dass ich irgendwie manchmal so ein bisschen abstrus fand, aber halt so vieles auch aus seiner Sicht so halt gar nicht so richtig erstrebenswert war. So. So Gewalt und so.
Aber passt sich halt schon relativ an, da, also in einer Folge, oder ist es so, dass er sich fortpflanzt, in der Hinsicht, dass er sich selbst eine Tochter, also oder ein Kind schafft, ist Lal, so eine Android, und also er, Data, erklärt dann auch Lal, dass sie sich entscheiden muss zwischen weiblich und männlich und erst dann komplett ist. Und vollständig und so. Und da passt er sich halt an diese menschlichen
Ja.
Normvorstellungen an. Und
Aber es ist ja auch spannend, weil das ist ja auch bei, ne, kennt man ja auch bei Geburten, ist ja als erste gefragt, mit Junge oder Mädchen. Und das halt nicht zu erfüllen, ist halt vollkommen unmöglich. Und das hat er halt über die Menschenwelt auch schon richtig gelernt, dass das ein Stück weit nötig ist.
Wobei ja eigentlich, also theoretisch, auch wenn alles so aus einer menschlichen Sicht passiert ja eigentlich, also dieses Aufwachsen von Data in einer Welt mit unterschiedlichsten anderen Aliens und weil die Starfleet ja eigentlich theoretisch nicht nur menschlich ist. Ja.
Ja, theoretisch müsste Data auch überhaupt nicht so männlich konnotiert sein. Ich meine, das ist ein Android.
Ja.
Ein Android männlich zu konnotieren macht irgendwie so. Muss halt nicht.
Es wird ihm halt auch so ein bisschen aufgedrängt und dann passt er sich da so an, weil ich glaube, es gibt auch ein paar Folgen, wo er selbst auch sagt, wenn Erstkontakt mit oder Kontakt mit Aliens stattfinden, die Androiden nicht kennen, dass die ihn so ein bisschen ausfragen über auch so sowas Körperlichkeit oder welches Geschlecht er denn ist und sowas. Aber irgendwie kriegt das, glaube ich, von seinem Umfeld auf der Enterprise so ein bisschen aufgeschoben, aufgezwungen oder ja.
Ja. Ah, der hat auch diesen Emotionschip.
Emotionschip, aber der wird dem ja wieder raus, der nimmt er sich selbst raus und will ihn auch zerstören. Ich weiß nicht, ob es
Ja,
macht
es gab
oder.
diesen Emotionschip und da ging alles drunter und drüber und dann war irgendwie. Das ist auch so aus seiner Perspektive wieder total spannend. Da wird der männlich konnotierte Android zu emotional. Und dann geht alles schief. Und dann wird er plötzlich auch böse. Alles böse. Und dann muss er wieder mehr wie eine Maschine werden.
Und der will dann auch den Emotionschip zerstören, aber ich glaube, Jordi hindert ihn daran und sagt, dass er sich das nochmal überlegen soll, vielleicht, falls er das nochmal werden will.
Und jetzt kann er aktiviert werden.
Ach so, später kann er aktiviert werden.
Ich weiß es nicht mehr genau. Aber das war so eine der spannendsten Figuren, fand ich. Next Generation.
Ich habe ja, finde ich auch, wobei ich finde, dass halt in den einzelnen Serien sich auch die Charaktere halt teilweise sehr wiederholen. Also so, dann Data ist unemotionaler, hat dann später was, im Grunde so ein bisschen was von, weiß nicht, Seven of Nine, die da dann später kommt in einer anderen Serie oder T'Pol oder so und das vulkanische Androide, Borgige, das ist irgendwie so immer dieses, aber
ja. Ja, es gibt immer eine Figur da drin, die so nicht so mit den Emotionen hat.
Ja.
Und das wird aber auch oft als Manko dargestellt. So, also wenn, gerade wenn es weibliche Charaktere sind. Und bei Delta ist es ja offenbar umgekehrt, da wird es als Manko dargestellt, wenn er halt diese Gefühle kriegt.
Mhm.
Und ich meine, für die Gefühle ist ja die Bittersoidin Deanna zuständig.
Mhm. Dass sie einfach sehr viele Gefühle hat.
Ja.
Und ja, ja. Mhm. Und auch die Gefühle von anderen so wahrnehmen kann und aufnehmen, ja.
Ja, da fand ich, weil da gab es eine spannende Folge zu, wo da gab es irgendwo eine Alien-Spezies, die mal wieder in Gedanken und Gehirne eindringen konnte und weil sie halt Empathin ist, ist halt in ihr Gehirn eingedrungen und dann fand halt eine Vergewaltigung statt. Und spannend fand ich nicht, dass sie stattfand, sondern dass sie tatsächlich auch als solche anerkannt wurde.
Mhm.
Weil, naja, eine Gesellschaft, in der es halt irgendwie nicht so grundsätzlich anerkannt wird, ist halt so dieses, es gab ja keinen körperlichen Übergriff, sondern es war in ihrem Gehirn. Aber das ist halt dadurch, dass sie halt Betasoidin ist, wurde das dann halt anerkannt, weil dadurch ist sie ja Empathin und dann war das für sie quasi das gleiche, ein direkter Übergriff.
Da gibt es ja noch ein negatives Gegenbeispiel. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt ansprechen sollen oder ob wir das...
Das können wir noch verschieben auf die...
Ja, später zu Voyager.
Voyager, ja.
Ja, eine andere Folge bei The Next Generation ist die Folge 17 aus der Staffel 5. Da kommt das erste Mal eine Zivilisation vor, die also die auch ein bisschen mehr behandelt wird und die kein Geschlecht hat. Das sind die Janai. Und da werden Cis-Menschen so ein bisschen über ihre Geschlechtsorgane und Gender ausgefragt. Das fand ich halt super lustig, weil die Janai dann halt so die Crew von der Enterprise ausfragen, ja, wie das denn so ist und das auch so ein bisschen pathologisieren. Und die sagen auch so, long ago we had two sexes, but then we evolved in a higher form. Also vor langer Zeit hatten wir nur zwei Geschlechter, aber dann haben wir uns in eine höhere Form des Lebens entwickelt. Leider ist es bei der Folge so, dass, also genau, eine Person hat dann Coming Out als Frau und erzählt von den Diskriminierungen von den Janai mit, also von Personen, die Geschlecht haben und dass es dann so zur Konversionstherapie kommt, also dass die irgendwie therapiert werden, dass sie dann im Sinne von dazu gezwungen, doch kein Geschlecht zu haben. Und leider ist das auch so eine Folge, die hat auch kein Happy End und endet auch damit, dass also Soren, also die Person, die das Coming Out als Frau hat, eine Rede hält, weil es gibt ein Gerichtsverfahren, und sie hält eine Rede für die Respekte und Rechte von Personen, die sie eben keinem, oder also die sich einem bestimmten Geschlecht zugeordnet fühlen, aber dann wird die Person zu Konversionstherapie verurteilt und das ist dann das Ende.
Das ist so arg deprimierend.
Ja. Der Riker will sie dann auch noch retten, aber sie hat dann schon die Konversionstherapie hinter sich gebracht und dann will sie nicht mehr gerettet werden und ist halt ein geschlechtsloser Janai wieder. Ja.
Riker will immer alle retten.
Naja, dieses Retten ist ja generell so ein Problem von Star Trek, dass so aufgedingst wird auf unterschiedliche Spezies und unterschiedliche Moralvorstellungen dann aufge...
Ja, ja, es gibt halt diese voll wichtige oberste Direktive, dass man nicht in andere Kulturen eingreifen darf, die noch keinen Erstkontakt hatten. Also selbst noch nicht Schiffe bauen können, die warpfähig sind, oder dass man nicht eingreifen, und das ist immer, ach, das ist, führt zu permanenten Konflikten, weil Riker will Leute retten und so.
Ja, generell machen die das ja dauernd.
Also, ich hab Riker gefressen.
Ich verstehe.
So ein Rettertyp halt.
Ich weiß nicht, wollen wir dann zu Voyager oder Deep Space Nine gehen?
Deep Space Nine, oder?
Ja, gerne.
Ja? Oh, Deep Space Nine.
Genau, Deep Space Nine hat dann eine noch höhere Bechdel-Test-Quote, zumindest in den ersten drei Folgen. Da liegt es bei 70%. Später dann wieder, also die 4, 5, 6 und 7, die Staffeln bei 50%. Aber es ist nicht die Serie mit den höchsten, mit der höchsten Quote vom Bechdel-Test.
Kommt nicht in Staffel 4 das Dominion und so?
Das kann sein.
Ja, das ist nochmal der neue, größere Krieg.
Ja.
Das lenkt immer ab.
Krieg lenkt immer ab. Aber ja, ja, genau, da gibt es erst mehr männliche.
Ja, Deep Space Nine ist so ja die einzige Serie, die auf einer Raumstation spielt, anstatt auf einem Schiff. Es gibt einen schwarzen Commander. Es gibt einige Frauenfiguren, die auch nicht so wie bei The Next Generation irgendwie ganz viele Gefühle und sehr mütterlich sind, sondern es gibt Wissenschaftlerin Jadzia Dax zum Beispiel, kommen wir gleich bestimmt noch drauf, das ist wahrscheinlich.
Bestimmt, da gibt's ja auch so ein paar Szenen, die vielleicht ganz spannend sind. Ja. Wobei Jadzia ja eine Trill ist und so einen Symbionten hat, deshalb fiel mir das immer schwer, sie so als rein weibliche Person zu sehen. Auch wenn Commander Sisko sie dann auch, also sie hat so eine weibliche, wird von einer weiblichen Darstellerin gespielt, hat immer, wird halt von Sisko immer so Old Man genannt, weil sie sich schon länger kennen und
ja, es ist schon schwierig von ihr nur als sie, also als sie zu sprechen, das stimmt. Ja, voll spannend. Und es gibt auch Major Kira.
Genau, die ist ziemlich cool.
Die ist immer schlecht gelaunt, das finde ich sehr sympathisch.
Mhm. So als Identifikationsfigur.
Ja. Ja, sie pumpt immer alle an. Sie ist halt bei Joranerin.
Mhm. Und beim Widerstand aktive Kämpferin, ja. Bei der Besetzung, als Cardassia Bajoran besetzt hat.
Ja, war sehr aktiv im Widerstand. Mit der Waffe.
Ja. Und auf der Deep Space Nine ist ja auch irgendwie Sicherheits, irgendwas mit Sicherheit.
Ja, macht auf jeden Fall ganz viel mit der Sicherheitskammer. Es ist nicht so ganz leicht zuzuordnen, weil sie ist auch gleichzeitig die Kontaktperson von Bajor halt.
Wobei das später ja dann Sisko wird, also der Mensch wird dann, also so als Emissary, als,
ja, der wird halt irgendwie von den geheiligten Wurmlochwesen. Vielleicht muss man es nochmal ein bisschen erklären. Ja. Deep Space Nine ist halt am Rande des
Alpha-Quadranten
eine und bewacht halt ein. Ne, die finden das Wurm noch erst, ne?
Oh Gott, ich. Ja, das taucht. Ne, ich glaube, das ist da schon. Ne, ich weiß es nicht genau, aber.
Auf jeden Fall bewachen sie irgendwie dieses Wurmloch. Was auch immer. Und in dem Wurmloch gibt es so Wurmlochwesen. Und das sind quasi die Heiligen von Bajor. Und Sisko fliegt da rein und dann wird das natürlich diese ganze Mythologie aufgelöst, und aber gleichzeitig ist er dann der Abgesandte.
Ja, weil die, genau, die sagen dann immer, diese Wesen, du bist doch der Sisko. Ja, das ist Sisko. Und das ist ganz Besonderes. Genau, die Station, auf der das spielt, die ist auch eigentlich von den Cardassianerinnen, die ja auch Bajor besetzt haben, und irgendwie kommt es so dazu, dass die Starfleet die Space Nine verwaltet und da so.
Ja, die Föderation kommt halt so, ne, UN gleich kommt die Föderation und kommt in den Krieg und schlichtet und übernimmt dann. übernimmt dann die Macht, weil es immer gut, wenn zwei sich streiten, dass jemand Drittes dann die Macht übernimmt. Mhm. Die Menschen. Sehr gut.
Genau, wobei es ja auch so Sicherheitskräfte da gibt, die dann bajoranisch sind auf der Station und also die haben schon, ja.
Also insgesamt finde ich Deep Space Nine ist sehr viel, also auch von denen, die immer regelmäßig mitgehen, nicht nur Hauptcast, aber sehr viel diverser auch in den Spezies, die vorkommen. Also ja. Es ist nicht nur Menschen, sondern das ist halt eine Raumstation, da gibt's halt dann auch Geschäfte und sowas. Dann gibt es den kardasianischen Schneider, den ferengischen Spielhöllenbesitzer. Mhm. Ja.
Genau, Odo, das ist auch ein Wesen, das eigentlich eine geschlechtslose Kreatur ist, weil es in dieser Spezies keine Geschlechter gibt, die sind eigentlich so fluide und wechseln ihre Form und können eigentlich alle Formen annehmen, und Odo ist eben eine dieser Formen, aber hat auch wieder eine männliche, also wird halt eigentlich männlich dargestellt und hat dann auch später, also es kommen sehr viele Hetero-Liebesbeziehungen vor, also zwischen Odo und Kira und zwischen Commander Sisko und ach, wie hieß sie noch gleich?
Die war doch die Kapitänin von so einem Raumkreuzer.
Ja.
Jetzt nachgucken. Liebes. Cisco Liebes, bitte. Mara, gib dich da nochmal ein. Ja. Er hat auch seinen Sohn noch mit da, und dann gibt's immer noch diese alleinerziehende Vater-Story, die ja so unglaublich gerne verwendet wird im TV-Büchern. Was immer ganz interessant ist, dass es so eine präsente Storyline ist, dass die Mutter irgendwann früh verstorben oder verschwunden ist.
Mhm. Nee, sie ist getötet worden.
Und es alleinerziehende Väter gibt.
Mhm. Ja, sie ist getötet worden, aber da gab es so einen Unfall und, ja. Cisco konnte sie nicht retten.
Ich finde halt dieses alleinerziehende Väter-Narrativ im Verhältnis im TV, das ist halt so hoch im Verhältnis zu dem, was die Realität ausmacht. Mm.
Ja, und das ist halt auch die Frage, was erzählt Sisko seinem Sohn da? Also eine Folge, die da erzählt, da geht es auch um eine Liebesgeschichte zwischen, da verliebt sich sein Sohn, also Jake, und Sisko erklärt ihm, sometimes things between men and women can get a little complicated. Also manchmal werden Sachen zwischen Männern und Frauen ziemlich schwierig. Und das spielt halt im Jahr 2370. Und das nervt mich immer so ziemlich hart, wenn sowas vorkommt, weil das irgendwie so ist anstrengend, sehr anstrengend.
Ja, und es wäre so viel, also gerade bei Deep Space Nine ist es so, da wäre so viel rauszuholen mit Odo, dessen sogenannter natürlicher Zustand letztendlich flüssig ist. Hm. Also er ist halt einfach eine Spitze letztendlich.
Das finde ich jetzt eine sehr harte Darstellung, aber ja, das ist der Fall.
Ja, in meiner 2014 Sicht auf diese Wesen ist, natürlich ist das sehr abwehrend. Also eine flüssige Lebensform. Und es kommt ja auch irgendwie dann zu sich, und da wird auch schon ganz viel dargestellt, weil er irgendwie auch ein Waisenkind ist und so. Und, dann seine Heimat ewig nicht gefunden hat.
Und durch ihn kommt ja eigentlich auch erst der Konflikt, dieser Hauptkonflikt zustande mit dem Dominion, weil dadurch, dass sie erst Kontakt haben mit denen, werden die bösen Dominion-Leute, die halt diese Fluiden sind, auf Deep Space Nine und den Alpha-Quadranten aufmerksam.
Ja, und dann muss Odo sich nämlich entscheiden zwischen seiner Herkunftsfamilie und seiner neuen Familie. Auch ein spannender Konflikt.
Und der immer wieder thematisiert wird und immer wieder vorkommt, aber letztendlich entscheidet er sich ja immer für die
Menschen.
Für die Herkunftsfamilie, für die Wahlfamilie.
Ja.
Genau, magst du was zu Jadzia erzählen?
Ja, weil ich sie so toll finde. Ja, Jadzia ist halt ist halt nicht nur eine Persönlichkeit, sondern quasi eine zusammengesetzte Persönlichkeit aus dem Symbionten und dem Trill wird. Und es ist halt nicht so, dass der Symbiont irgendwie so parasitär sich einnistet, sondern dass es eine ganz hohe Auszeichnung für Trills ist, als als Symbiont ausgewählt werden und müssen dafür ganz lange irgendwie Tests machen und nur ganz wenige Trills werden ausgewählt und Lucia ist halt eine von denen, so eine ganz ehrgeizige Wissenschaftlerin. Und dann kommt dieser Symbiont, der hatte, glaube ich, wie viele Wirte vorher schon? 7?
6 oder 7, ja.
Und zuletzt halt so ein Typ, der halt gerne mit den Klingonen gesoffen hat.
Ah ja, genau. Der war da auch Botschafter von der Federation bei den Klingonen, deshalb hat er dann einen guten Ruf weg,
ja. Ja, ja, genau. Und der war auf jeden Fall viel am Trinken und Feiern und
so. Curzon
heißt der. Ja. Curzon Dex. Dex heißt halt, also ist halt der Name des Symbionten und deswegen, also Jadzia Dex. Und sie hat halt genau dieses Ding von irgendwie, es ist nicht so ganz eindeutig zuordnen, weil wie macht man das jetzt mit der Geschlechtsgeschichte? Und sie hat halt so, ist dann halt auf der einen Seite diese krasse Wissenschaftlerin und auf der anderen Seite ist sie halt auch diejenige, die halt dann irgendwie bei Ferengi im Spielsalon sitzt und dieses Spiel ohne Ende spielt, dieses Glücksspiel und Blutwein trinken kann und kein Problem damit hat, Gach zu essen und auch mal ordentlich klingonisch zu fighten. Ja.
Ja, genau, sie ist ja auch so, sie ist ja sehr Kumpeltyp mit Quark und insbesondere Quark, weil Quark ist Ferengi und Ferengi sind so sehr, auch eine sehr sexistische Spezies. hat halt, also ist das halt nochmal was Besonderes, dass dann Jadzia Dex so als weiblich gelesene Person da so Kumpeltyp mit Quark ist. Aber genau, es kommt dann auch zu einem in Staffel 4, Episode 6, kommt es zu einer so lesbisch lesbaren Kussszene. Da konnte ich mich nicht mehr so dran erinnern. Weißt du dann?
Ja, das war irgendwie so das, was nämlich passiert ist, was nicht passieren darf. Da gibt es so ethische Kodexe, dass auf jeden Fall die Frau von Curzon Dex, nämlich auf Deep Space Nine erschienen ist, irgendwie so. Oder das, ich weiß nicht, ob das die Filme, die haben sich getroffen. Und dann war da plötzlich voll die Vibes wieder.
Mhm.
So, und dann war aber klar, dass sie das nicht dürfen, weil es ist jetzt ja ein neuer Wirt und ein neues Leben und deswegen können sie nicht halt einfach ihre alte Ehe weiterführen. Und da sind aber halt voll die krassen Vibes und dann küssen sie sich irgendwann. Und es ist irgendwie einerseits voll yeah, lesbische Kussszene. Und dann irgendwie ja doch nicht, weil irgendwie ist es ja Curzon, der da geküsst wird und dann ist es auch
ja,
also ganz viel Gender Confusion auf jeden Fall und dementsprechend trotzdem noch ganz cool, weil es halt so ein, es ist halt ein bisschen queer.
Auf jeden Fall.
Ja.
Genau, das ist halt dann so die erste wirkliche lesbisch lesbare Kussszene. Es gab vorher bei Star Trek Next Generation so eine Folge, wo auch es zu einem Kuss kommt, aber ein Kuss auf die Hand halt nur. Das war auch so eine eigentlich Liebesszene, aber irgendwie, also genau, es war auch irgendwie logisch, dass eigentlich ein Kuss dann kommen könnte, aber dann passiert nur der Kuss auf die Hand. Mehr war da wohl nicht möglich.
Ja, da war dann halt mehr möglich, aber ich finde es so interessant, dass es so eingebettet ist. Und ich will ja nicht spoilern, es gibt ja noch eine. Aber Mara hat noch nicht alle DS9-Folgen gesehen, deswegen kann ich dir jetzt nicht sagen, wer zwischen wem das ist.
Aha.
Aber auch das ist interessant eingebettet, so dass es eigentlich auch nicht wirklich stattfinden wird oder nicht wirklich stattfinden kann. Genauso wie dieser Kuss, der alt eingebettet ist in diese Geschichte von eigentlich ist es Curzons Ehefrau, die da geküsst wird. Das ist ganz spannend, aber trotzdem ist es ja da, auch wenn die Folge wirklich fürchterlich deprimierend endet und natürlich gehen die beiden keine Liebesbeziehung ein und das dürfen sie ja alles nicht und dann gibt es zu viel Stress und dann entscheiden sie sich dagegen.
Und Jadzia Dex heiratet dann ja sowieso Worf, also den Klingonen, der auch auf der Deep Space Nine arbeitet und vorher bei der Enterprise war und Worf hat so eine Vorstellung auch so von sehr traditioneller, klingonischer, heterosexueller Ehe Und was aber so ein bisschen verquert wird, dadurch, dass Jadzia und Worf sich näher kommen bei Kampfübungen. Also die kämpfen halt gegeneinander und Sexualität bei Klingonen ist meist sehr, sehr körperlich im Sinne von, dass beide danach oder alle beteiligt danach, also wahrscheinlich meistens beide, Knochenbrüche haben. Und darüber wird dann auch meistens gescherzt, aber genau, beide haben Knochenbrüche und kommen sich so näher.
Ja, sie kommen immer wieder dann zum Doktor, weil sie gerade Sex hatten und dann schwer verletzt waren. Also das ist, finde ich, eigentlich auch nochmal ganz cool, weil da wird halt, ne, obwohl dann Worf irgendwie so gerne Jadzia manchmal so in so einer traditionellen Rolle hätte, geht das natürlich bei ihr überhaupt nicht auf. Also, schon auch, aber gerade bei sowas ist dann halt auch deutlich, wie sie dann kommt und das halt auch feiert. Also auch gerade diese Situation nach dem Sex, so, wo irgendwie ihr dann mal vorgeschlagen wird, sie könnten es doch mal sanfter angehen.
No, don't think so. Ja. Wobei, weibliche Klingonen sind, also Klingonen sind ja auch ziemlich hart drauf und da passt sie sich, glaube ich, dann ganz gut rein. Was so kämpferische oder sexuelle Natur
ist. Die haben dann immer sehr viel mehr Ausschnitt als
Klingonen.
Klingoninnen?
Ja, und größeren, ja.
Klingoninnen sind schon auch ziemlich cool, auf jeden Fall.
Noch, also genau, eine Sache, die ich auch vor kurzem gesehen habe, die ich sehr, sehr spannend fand, war, was ich eben schon mal angesprochen hatte, die Spezies der Ferengi, die eben relativ... eine sehr sexistische Kultur ist, und da sieht es so aus, dass weibliche Ferengi eben ohne Kleidung rumlaufen müssen und sie dürfen nicht den Planeten verlassen und so weiter. Das Haus, genau, sie dürfen auch das Haus nicht verlassen, ja, aber den Planeten schon gar nicht. Und Quark, also der Betreiber von Quarks, so ein Spielsalon, und er ist eigentlich auch Schmuggler und ist auch ein sehr großer Vertreter von dieser Einstellung, dass Frauen nur zu Hause sein sollten und nackt, und da gibt es auch so die ein oder anderen Zusammentreffen mit seiner Mutter, die sich eben dagegen sträubt und die ihm Kleidung trägt, und da gibt es so interessante Szenen, wo er eben so zu seiner Mutter sagt, ja, komm, bitte zieh deine Kleidung aus. Und das finde ich auch so ein bisschen witzig.
Hat sie nicht von zu Hause angefangen, einfach eben so ein Home-Business zu machen?
Ja, genau. Eigentlich? Ja, sie verdient wahrscheinlich mehr als Quark oder irgendwie so. Und das ist halt eigentlich verboten. Da einigen sie sich auch irgendwann drauf, dass sie das irgendwie vielleicht nicht mehr so an die große Glocke hängt oder vielleicht gar nicht mehr macht. Aber da hält sie sich nicht dran und dann macht sie es doch. Und in Staffel 6 kommt es zu einer Folge, wo seine Mutter, also Mugi, sich mit Quark irgendwie darüber wieder streiten, und sie streiten sich so hart, und Quark benutzt irgendwie das Wort zum ersten Mal in dieser ganzen Serie vorkommend Feminismus. Da beschimpft er sie als geh doch weg mit deinem feministischen Stuff und so weiter, und irgendwie endet es so krass, dass sie halt zusammenbricht, weil sie so angepisst ist von ihm, was dazu führen muss, dass Quark sich als weibliche Ferengi verkleiden muss, und wird dann auch vom Doktor Bashir so körperlich verändert, dass er so aussieht wie eine weibliche Ferengi, auch die Geschlechtsorgane, und er sich so ein bisschen dann in eine andere Rolle anpassen muss. Das führt leider letztendlich, glaube ich, nicht so zu einem Umdenken. Also am Ende der Folge, wenn er wieder männlichen Körper hat, männliche Geschlechtsorgane, was auch immer, führt es dazu, dass er noch so ein bisschen weibliche Hormone in sich hat, in Anführungszeichen, und dann noch sehr zerbrechlich ist, und dann will er Odo mal von Odo in den Arm genommen werden, aber dann kommt es sehr schnell wieder so zu rum und er wird wieder dieser Sexist, und es ist schade, dass da kein Lerneffekt raus hervorgeht.
Aber trotzdem spannend finde ich ja, dass das Ganze damit ja irgendwie endet, dass dann Frauen Kleidung tragen dürfen und sich auch wirtschaftlich betätigen dürfen und die das ja argumentieren mit der Ferengi-Logik von, naja, das erweitert den Profitmarkt.
Mhm.
So, also ne, man kann auch dann nochmal Frauenprodukte machen und Kleidung zum Beispiel herstellen für Frauen. Das eröffnet ja auch nochmal neue Produktionsmärkte.
Mhm.
Und so versucht, da wird dann versucht zu argumentieren, aber ich finde das gut, weil es halt so eingebettet ist, dass halt deutlich wird, das wird halt nur vorgeschoben genutzt als Argument, weil man halt so oft gut argumentieren kann.
Ja.
Was ja auch ein bisschen schon oft debattiert wurde, die Ferengi, die Darstellung der Geldgierigen, an nichts anderes denkenden Wesen, die alles aufgeben für ihren Profit und versuchen, die Welt zu regieren.
Mhm. Mhm. Ja klar, da kommen antisemitische Vorstellungen durchaus rein. Genau, sie haben halt keine, genau, dann haben sie irgendwie sehr große Ohren und sehen hässlich aus oder sowas in menschlichen Vorstellungen und das passt alles in ziemlich schwierige Vorstellungen. Ein interessanten Satz, den Quark mal zu Sisko sagt, ist, das fand ich super lustig, no offense, some of my best friends are human, but, so in diese Logik von, meine besten Freunde sind lalala, aber, also was in so einen rassistischen Kanon reinkommt, fand ich auch sehr lustig.
Ach ja, er ist auch, also Quark ist auch ein. Ja, man schafft, man, ich finde ihn manchmal trotzdem sympathisch, obwohl er so ein sexistisches Arschloch
ist. Ja, ja, durchaus, also.
Aber zum Beispiel, Sophia kann halt voll gut mit ihm umgehen, die lässt sich ja auch nichts.
Curzon Dex war ja auch zum Beispiel so sexistisch, auch wiederum, und dann, also, es ist ja in ihr, sind auch noch die Erinnerungen von den anderen, von daher.
Ja, es ist voll schwierig eigentlich, dass sie so sexistischen, also die Erinnerung von so einem sexistischen Typen in sich hat. Ist ja auch so ein Stück weit adaptiert. Ja, voll spannend.
Dann die nächste Serie, das wäre Star Trek Voyager. Da gibt es sogar einzelne Staffeln, die zu 100% den Bechdel-Test bestehen.
Wie man das auch hinkriegt, das nicht zu tun bei einer Kapitänin.
Ja, das gibt, genau, Staffel 3 ist die am schlechtesten abschneidet, da sind 65% Bechdel-Test. Aber ich, genau, das ist einer der Hauptgründe, denke ich, ist die erste Serie, in der eine Kapitänin vorkommt. Und die spricht natürlich sehr viel mit Leuten und dementsprechend besteht dieser Bechdel-Test eben auch oft.
Ja, aber ich finde ja beeindruckend, wenn man es hinkriegt, es nicht bestehen zu lassen bei einer Kapitänin.
Sicher, sicher.
Das ist schon traurig. Ja, Voyager wird ja immer so gehypt. Ich finde ja die Filmreihen immer ein bisschen interessanter.
Ich finde beides ziemlich cool. Ich finde halt eigentlich dieses mit dem Raumschiff rumfliegen an sich, glaube ich, spannender. Aber was du vorhin gesagt hast mit Deep Space Nine, dass da halt mehr Kontakt mit anderen Spezies vorkommt und auch mehr so Konflikte und sowas hat halt spannenderes Potenzial.
Also ich meine, du hast halt bei diesem Raumschiff begegnet, du halt in anderen Spezies nur einmal. Es sei denn, du hast halt so gruselig Feindbilder wie die Borg oder sowas, aber du hast halt eigentlich begegnest du den einmal und das war's es. Und auf Deep Space Nine sind die halt viel mehr verwoben in den Alltag und sie kommen halt immer mal wieder vor. Und die Menschen sind halt da nicht nur so zentral, weil es geht halt ganz viel auch um die bei JoranerInnen und das ist ganz spannend bei Star Trek, wenn ich von spreche ich dann ganz schnell von bei JoranerInnen.
Naja, so Alien, verstehe. Klingonen.
Ja. Mhm. Klingonen. Passiert voll schnell. Haben wir bestimmt bei dem Podcast auch ständig.
Das ist okay. alle generischen maskulinen Ausdrücke sind selbstverständlich.
Ja. Ja. Anstatt das zu analysieren, warum das so. Hängen wir jetzt einfach an denen dran. Mhm.
Ja, ich finde halt Voyager super cool, dass es halt eine weibliche Kapitänin mal gibt und da kommen dann zum Beispiel auch zu Folgen, wo ein Alien an Bord ist, sie war auf einer Janeway war mit Neelix zusammen alleine auf einer Mission und kommt dann zurück und das es sind keine Crewmembers mehr an Bord oder sie sind irgendwo versteckt und da ist so eine Alien an Bord und dann zieht sie sich so ein bisschen cooler an und ihre Uniform aus und hat so einen Tanktop an und so eine riesen Wumme und dann läuft sie da rum und es hat mich sehr an Alien erinnert, aber natürlich hat sie hochhackige Schuhe an, während sie hunderte von Meter durch diese Jeffreys Tubes klettert, auf so dünnen Metallleitern. Also, es ist irgendwie...
Ja, bitte, als Wissenschaftlerin geht halt auch oft nicht auf, weil ganz oft irgendwie dann halt zum Beispiel Chakotay, der erste Offizier, dann die Probleme löst oder andere die Probleme lösen und sie ist halt eigentlich die Wissenschaftlerin und trotzdem geht es nicht immer auf.
Aber sie entscheidet ja trotzdem, was gemacht wird.
Ja. Ja, aber wir hatten das so neulich schon mal. Sie fängt halt, es fängt halt an, so dass sie vorgestellt wird, oh, sie verlässt ihren Mann und ihren Hund.
Genau, so fängt es an,
das stimmt. Put. Also das hat man, also keiner der anderen Kapitäne wurde als erstes dann eingeführt, dass sie irgendjemand zu Hause lassen. Erstens sind die nicht verheiratet, dann wird man nicht Raumschiff-Captain. Also ist halt in den anderen Serien überhaupt nicht so drin. Und sie muss natürlich vorgestellt werden mit dem Ehemann und dem Hund zu Hause.
Wobei Commander Sisko, glaube ich, auch so vorgestellt wird, oder in einer der ersten Folgen mit dem Tod der seiner Frau. Aber ich glaube, das hat dann eher was mit so, tragische Story und er ist so der tragische Held. Und ist
ja,
nicht
und
so.
Das macht ja auch seine Feindschaften und so seine persönlichen Abneigungen gegen zum Beispiel
Borg.
Picard auch.
Gegen Picard, weil Picard, er denkt ja, dass Picard schuld war. Ja. Locutus.
Locutus hat jetzt angefangen. Und so weiter und so fort. Ja, es gibt schon gute Figuren. Ich bin ja auch ein großer Seven of Nine-Fan.
Die Seven of Nine taucht ja auf in derselben Serie, in derselben Folge, in der Cass verschwindet, weil es ja auch eine andere weibliche Person ist, dann müssen wir beide ja nicht beibehalten. So hatte ich den Eindruck, als ich das gesehen habe.
Ja. Ja, zu viele Frauen auf dem Schiff. Das kann ja nicht
gehen. Ja, das ist schon deprimierend so ein bisschen.
Ja, aber Cass fand ich auch eher ein bisschen langweilig.
Ja, aber... wäre ja vielleicht eine Ergänzung gewesen für Seven of Nine, also als zusätzliches Teammitglied und nicht statt Cass als weibliche Person, Seven of Nine als weibliche Person. Aber klar, sie ist jetzt nicht so die super spannende oder Charakterin, wobei sie auch ja ziemlich das Potenzial hat, sie kann so Sachen zerstören, sie hat so, so telepathische, telekinetische Fähigkeiten.
Sie sieht am Ende voll aus, das war cool.
Na, am Ende nicht, am Ende...
Kurz vor Ende. Irgendwie rastet sie ein paar Mal aus. Das fand ich, glaube ich, cool. Ja. Das stimmt, da habe ich den vergessen.
Also da hat sie so, entwickelt sie die Fähigkeit, Sachen zu zerstören und Menschen zu töten und oder generell Lebewesen zu töten. Aber das ist natürlich, da will sie sich von entfernen und sie ist gut. Sie ist ein positiver, rechtschaffender.
Hat sie auch von Captain Janeway Person. Gelernt. Ich glaube, Janeway ist mir zu gut. Also das ist halt so bei diesen anderen Captains, die sind halt nie so... gut, vielleicht Kirk, aber das haben wir jetzt ja nicht so intensiv geguckt. Aber die sind halt nie so rein gut abgestellt. Und Janeway ist halt das...
Ich glaube, Kirk ist schon gut, aber ein Arsch. Ja. Aber genau, alle sind eigentlich ziemlich gut, weil sie sind ja für die Föderation...
Aber sie haben schon irgendwie mehr Laster. Was sind denn jetzt Janeways Laster?
Sie hat eine Lieblingstasse. Die sie gerne hat. Das ist auch ein ziemlich hartes Laster, finde ich. Nee, ansonsten... weiß ich nicht.
Tja.
Ich glaub,
ja, ganz keins. Dramatisch ist, dass sie weg von Ehemann und Hund ist, weil sie sind ja im Delta-Quadranten gestrandet. Das ist ganz weit weg.
Ja, das muss man erklären, ganz weit weg. Und eigentlich geht es über der ganzen Staffel, bei der ganzen Serie Voyager darum, dass sie wieder nach Hause in den Alpha-Quadranten zur Erde fliegen.
Ja, damit haben sie wenigstens eine Mission und so.
Ja.
Und dann treffen sie nämlich die Borg, weil die Borg kommen nämlich eigentlich aus dem Delta-Quadranten. Und Seven of Nine ist halt eine Borg, die mal ein Mensch, also Menscheneltern hatte. Und dann ist sie aber ganz lange im Borg-Kollektiv gewesen und dann wird sie ja quasi befreit, wo wir wieder bei einer dieser Befreiungsstories wären. Und dann will sie aber eigentlich ganz lange gar nicht menschlich werden.
Aber also passt sich, glaube ich, relativ schnell an. Also
sie ist ja halt auf diesem Menschenschiff und muss ja. Und ihr werden irgendwelche Implantate entfernen. Aber sie, das Coole ist ja, sie geht nicht schlafen und so, sondern sie geht in den Alkoven und regeneriert sich. Ich glaube, das fand ich immer ziemlich cool. Dann geht sie da rein, macht komische technische Geräusche und dann regeneriert sie.
Ist halt ein Cyborg, so, ne?
Ja, muss ich immer nämlich an so ein Donna Haraway-Zitat denken, wo sie mich gesagt hat, wir sind alle zutiefst verletzt worden, was wir brauchen ist Regeneration, nicht Wiedergeburt. Also halt so gegen so Mythen von wiedergeboren werden oder Reproduktionsvorstellungen. Und da halt so entgegengesetzt dieses Ding von, wir brauchen Regeneration, und da muss ich immer bei Seven dran denken. Und Seven und die Beziehung. Ich weiß nicht, wie viel davon schon so gut ist, aber Seven beobachtet ja immer das menschliche Kopulationsverhalten. Das finde ich immer ganz spannend, weil sie das halt so analysiert und da immer so dann vorstellt. Hä, und warum tut man das jetzt? Und das ergibt doch gar keinen Sinn. Und warum sagt man das nicht einfach? Und so halt diese ganzen verborgenen Hints kann sie halt nicht so viel mit anfangen.
Ja, aber sie ist schon ganz interessiert. Also in einer der ersten Folgen, nachdem sie auftritt, da wird relativ klar, dass Harry Kim sich in sie verliebt. Und ihr ist das auch relativ klar, weil sie sagt dann, sie spricht das, glaube ich, irgendwann sogar von sich aus an, sagt, ja, ich habe die anderen beobachtet und du zeigst Ähnliches bei mir. Und aber ich habe so da keine Erfahrung. Und Sexualität bei Menschen ist auch was Kompliziertes. Aber ich hätte Lust, das mal auszuprobieren. Und spricht halt Harry Kim total offensiv drauf an. Ja, dann zieh dich aus. Und Harry Kim dann so und rennt weg. Und ihm ist das so ein bisschen zu hart. Hat dann später aber nochmal einen Traum von ihr, wo sie dann auch weiterhin so ist, wie sie ist. Und in dem Traum sagt sie dann auch so, futile ist, resistance ist futile, also Widerstand ist zwecklos. Ja, also...
ich glaube, das mag ich ja, dieser Cyborg-Figur so sehr, dass sie halt so dieses menschliche Verhalten so hinterfragt, gerade dieses Beziehungsding und mit, ja, erscheint mir jetzt zweckgemäß oder so. Mhm. Oder ich habe es noch nicht ausprobiert, lass ausprobieren, los. Mhm. Das ist halt einfach sehr direkt. Und sie arbeitet sehr viel mit der Kategorie Effizienz.
Ja, genau, das hört man sehr oft von ihr, wenn sie sagt, das ist irgendwas effizient oder nicht.
Aber es ist halt auf jeden Fall eine starke Figur.
Da gibt es auch so eine schlimme Folge.
Also
wir können das kurz ansprechen, das war das Negativbeispiel, wo wir vorhin bei über die
Deanna Troi. Next Generation.
Genau, über die Vergewaltigung gesprochen haben. Das kommt halt bei Voyager wieder vor. Da ist eben Seven of Nine die Person, die vergewaltigt wird. Da sagt sie in Staffel 4, Episode 17, also es wird nicht als Vergewaltigung so benannt, aber sie sagt so, he violated me, also sie er hat mich, ich weiß nicht, he violated me, also er hat mir Gewalt angetan, und das ist relativ klar, und der Doktor ist auf ihrer Seite, und Captain Janeway am Anfang auch, Captain Janeway spricht dann den Täter sozusagen drauf an, und der Täter sagt, willst du wirklich unser Handelsabkommen aufs Spiel setzen auf Grundlagen dieser Delusions of Seven of Nine? Und Janeway sagt sofort ja, und das fand ich ziemlich stark, aber später dann kommt es dazu, dass es eben sich herausstellt, dass es angeblich eben gar nicht, also genau, so falsche Erinnerungen von Seven of Nine waren, weil sie irgendwelche Nanoprobes, genau,
in ihrem Körper waren, aber das halt alles nicht so ganz klar war, es könnte trotzdem was mit diesen Typen zusammengehangen haben, also in meiner Art Interpretation sowieso.
Und da ist Captain Janeway dann wiederum voll auf der Seite von dem Täter. Und der Doktor fragt auch, ob das wirklich, also als es darum ging, weitere Tests durchzuführen mit Seven of Nine, um nachzuweisen, ob das denn wirklich so war. Da sagt der Doktor, ist es wirklich nötig, Captain, dass wir diese Tests machen, weil sie hat genug Trauma erlebt. Und Janeway sagt dann, wir wollen nicht einen unschuldigen Mann beschuldigen. Und ja, und leider geht es auch so aus, dass dieser unschuldige Mann wohl in dieser Serie angeblich unschuldig ist und dann stirbt und das, und alle sind sich sehr traurig.
Und trotzdem ist Seven of Nine eigentlich irgendwie noch verletzt, aber dann muss sie sich plötzlich schuldig fühlen und ja, das passt halt ganz krass in so einen False Memory Diskurs und deswegen finde ich es halt manchmal voll schwierig, Voyager halt als irgendwie, Voyager ist halt auch nicht feministisch. Es gibt halt eine Kapitänin, aber so Folgen machen das dann halt wieder nochmal deutlich, dass es halt irgendwie, dass es nicht so tief reicht mit der Auseinandersetzung, weil das bestärkt ja einfach so eine kulturelle Vorstellung von der falschen Beschuldigerin. Mhm.
Das ist halt genau dieses, was mich immer so fertig macht, auch dieses so, ist so Star Trek oder Science Fiction hat so ein Potenzial, tolle Dinge zu machen, feministische Dinge, Sachen, die wie es in 100 oder in 200 oder in 300 Jahren sein könnte und die ziemlich cool sind, aber es ist immer nur eine Wiedergabe von der traurigen Realität.
Ja, und gleichzeitig schafft Science Fiction eben diese Realität auch mit. Also, weil das ist ja das Spannende. Es ist ja nicht nur eine traurige Wiedergabe, sondern gerade dadurch, dass es halt Science Fiction ja dieses utopische Element von Zukunft hat, schafft es ja wieder, kreiert es Wirklichkeit mit, indem halt eben nicht das aufgebrochen wird, indem dann halt irgendwie ganz am Rande immer mal wieder Geschlechter in Frage gestellt werden und dann aber wieder doch nicht. Und dann Hierarchien immer mal wieder angekratzt werden, zum Beispiel durch die Kapitänin oder halt durch irgendwie ein paar Elemente, die dann antirassistisch gedeutet werden können, aber die Hierarchie wird halt immer wieder hergestellt.
Ja, Janeway sagt zum Beispiel auch in einer Folge irgendwie so, this is no democracy, Chakotay, ich kann kein Schiff mit Konsens leiten oder so. Also es ist eine Hierarchie, es ist immer... Es ist
halt Militär, ne?
Es ist Militär.
Die Flotte ist Militär.
Ja.
Also das vergisst man halt auch manchmal so, dass die Sternenflotte ist dann halt, das sind keine Frachtschiffe. Ich frage mich, ob irgendwann halt mal noch eine Star Trek-Serie aus so einem Frachtschiff gedreht wird oder sowas. Hm. Weil das sind ja alles nur militärische Schiffe. Hm.
Ja, das stimmt. Das wird, glaube ich, auch dadurch so ein bisschen undeutlicher, dass es halt so in der Zukunft spielt und so ein Konstrukt wie die Föderation, aber es ist halt eigentlich nur das US-Militär in irgendwas anderem.
Ich meine, die Voyager ist ja ausgezogen, um den Maquis zu jagen. Das ist die Verbindung zu DS9. Die Widerstandskämpfer von Bajor und von den bajoranischen Außengebieten. Mhm. Und die Voyager ist ja dazu da, das niederzuschlagen. Und wird dann in den Delta-Quadranten katapultiert. Und dann müssen die Besatzung zwischen Maquis und Nicht-Maquis müssen sich ja dann erstmal überhaupt miteinander klarkommen. Mhm. Aber erstmal ist das halt so deren Aufgabe, einen Widerstand anzuschlagen. Mhm.
Tja, Widerstand ist zwecklos.
Widerstand ist zwecklos. Wenn wir bei den Borg nicht. Hier sind die Borg.
Widerstand ist zwecklos.
Sie werden assimiliert.
Ja, die Borg sind halt auch eigentlich sind eigentlich ziemlich spannend, weil sie eigentlich so ein Gegenentwurf sind, sie sind eigentlich bis es da zu dem Film kommt, eigentlich so aufgebaut als unhierarchisches System, also genau, es kommt dann irgendwann in einem Film, wo die Borg mehr thematisiert werden, wird es thematisiert, dass es doch eine Matriarchin gibt, aber es ist ja vielleicht trotzdem gar nicht so schlecht. Und vorher so sind alle miteinander vernetzt und gleichberechtigt in der Abstimmung, also von Entscheidungen. Und alle Borg können ein Gesamtkollektiv schaffen. Genau, und ein Kollektiv. Das ist auch so ein linkes Wort. Aber die Borg sind halt trotzdem die Bösen. Sie sind als Gegenentwurf und...
ja, weil sie alle Individualität auflösen.
Ja.
Es gibt ja irgendwo mal eine Folge, wo es so einen Planeten gibt, wo nämlich auch als Borg gibt, die aber irgendwie nur noch teilweise in diesem Kollektiv sind, die sich quasi so eine abgespeckte Version von diesem Kollektiv geschaffen haben, wo sie ihre Individualität nicht aufgeben müssen und trotzdem aber halt durch diese Sensoren weiter miteinander verbunden sind und als Kollektiv handeln können und sich dann halt total leer fühlen, wenn das halt nicht so ist, weil sie halt ein Kollektiv sind. Und halt, das ist ganz spannend.
Die werden auch positiver dargestellt, da kann ich mich auch dran erinnern, aber die machen dann trotzdem so was Böses, dass sie irgendwie, ich glaube Chakotay, der da auf den Planeten landet, kurz mit dem Kollektiv verbinden, damit er geheilt wird, weil sonst würde er sterben, weil sie nicht genug medizinische Sachen dort haben. Und dann steuern sie ihn mal kurz, um irgendwelche Angreifer zu zerstören und das ist natürlich auch wieder böse.
Ja, sie sind halt total böse. Ne? Die kommen dann immer an und sagen halt nämlich, genau, wir werden sie assimilieren, ihre Eigenschaften werden den unseren hinzugefügt. Weil die Bock damit argumentieren, ja, ist doch voll gut. Dann sind wir, also wird ja alles hinzugefügt, geht ja nicht verloren. Aber wird halt dann immer nur so dargestellt, als das abgrundtief Böse. Was halt alles in alle Individualität auslöscht. Und die reisen in diesen Kuben durch den Weltall. Die böse Würfel. Die flachen Scheiben sind irgendwie gut, aber die Würfel sind voll böse. Man kann das nochmal anders deuten. Aber so Geschlechter oder so haben die Box nicht. So richtig. Also in den Schauspielern. Man erkennt halt manchmal so irgendwie die Wesen wieder, die sie vorher waren, bevor sie assimiliert wurden, aber. Bis auf die Borg-Königin, aber die wurde ja nur geschaffen, um mit den Menschen Kontakt aufzunehmen.
Ja. Echt? Ich dachte, Locutus war einfach die Kontaktperson und die Borg-Königin war dann...
Aber die hat doch mit Data da so das Ding am Laufen gehabt.
Mit Data?
Ja.
Also, aber ja, ich glaube, sie wurde halt geschaffen, damit sie halt eine Böse ist. Also als böses Dingsbums
oder... Vielleicht auch als böse.
Bösen Gegenpart.
Ja.
Wollen wir dann über die neueste Serie noch reden? Also das ist für mich die leidvollste Erfahrung und die habe ich zum Glück, ich habe es ja chronologisch gesehen, ich habe die eigentlich als erstes gesehen und ich glaube, ich hätte es nicht ertragen, die zum Schluss zu sehen, denn, also ich sag mal kurz den Wert des Bechdel-Tests von Voyager, 86,9% insgesamt, fällt es wieder bei der Star Trek Enterprise bei der neuesten Serie auf 39% auf den Wert hinter als einzige, die einzige Serie, die bei der Star Trek Enterprise, also die neueste Serie, vor einer anderen Serie ist, ist bei der sexistischen von allen, das ist die Original Series und, und es wird wieder ganz schlimm.
Ja, ey. Ja, ich meine, okay, The Original Series hast du dir auch nicht komplett gegeben.
Ja, aber ich habe da jetzt so eine Vorstellung, es ist sexistisch.
Aber deswegen zu sagen, was jetzt schlimmer ist, fällt mir voll schwer. Aber bei den Original Series hat man halt eben noch diese ganzen alten und anfangs, also es ist halt frühe Science Fiction irgendwie in Filmen und so. Da kann man auch so sagen, okay, man sieht das einfach als... hat man ja irgendwann mal so gedreht. Aber das sind halt die neuesten Folgen, deswegen ist das so ärgerlich, dass es mal wieder dahinter fällt. Da gibt es den Captain Archer und dann den sexistischen...
Captain Tucker. Commander Tucker, ja.
Commander Tucker, der Techniktyp, der irgendwie immer immer über irgendwelche Alien-Frauen redet mit drei Brüsten und unbedingt irgendwie immer Sex haben will. Also es ist halt irgendwie nervig. Und der nervt auch T'Pol. T'Pol ist die Vulkanierin, die will niemand auf dem Schiff haben. Aber es braucht ja irgendwie eine gefühllose Person.
Ja, die ein bisschen anders ist, genau. Also Tucker und Archer, die sind für mich auch so, ich weiß nicht, so ein Inbegriff von US-amerikanisch und so. Und das macht's, finde ich, auch nochmal so schlimmer, weil die anderen Besatzungen waren meistens schon so ein bisschen diverser, auch.
Das sind halt weiße, irgendwie Hetero-Typen, die halt mega sexistisch sind, oder?
Ja, also es gibt eine weibliche Person, das ist Hoshi. Aber sonst gibt es halt nur eine schwarze Person bei der bei dem Star Trek Enterprise. Und das ist genau, Hoshi Sato ist die weibliche Person und das andere, dann ist noch
T'Pol halt.
T'Pol, genau, dann der Doktor, Dr. Phlox, der auch noch wegen einer anderen Sache ganz interessant ist. Und wo wir auch noch gleich drüber reden, und dann Anthony Montgomery, der spielt den Ensign Travis Mayweather, auch eine der Hauptpersonen auf der Brücke, und der ist halt die einzige schwarze Person.
Aber der dient doch auch nur als irgendwie Kumpel für Tucker, damit Tucker irgendjemand hat mit seinem sexistischen Müll voll, aber.
Ja, es ist, könnte ich jetzt nicht widersprechen. Also würde mir schwerfallen, da zu widersprechen. Trotzdem werden halt unterschiedliche Themen angesprochen, was ich ziemlich gut fand. Also zum Beispiel dieses, also Dr. Phlox ist Denobulaner und an Bord der Enterprise NX-01 eben Doktor. Und da wird das Thema Polyamorie so zum ersten Mal so richtig größer angesprochen, denn Phlox ist eben verheiratet mit drei Frauen, also es ist ein heteronormatives System, aber er hat also drei Frauen und jede von den Frauen ist wieder mit zwei anderen männlichen Denobulanerinnen verheiratet. Und das wird vor allem dann thematisiert, als Tucker sich in eine von Phlox Frauen verliebt und er kommt dann natürlich nicht mit klar. Im Jahre 2150, dass es nicht eine monogame Beziehung ist und
Besitzansprüche. Aber hat Phlox nicht auch so gruselige medizinische Experimente, oder wer war das denn? Der Ärzte hat auch so gruselige medizinische Experimente am Laufen. Aber ich weiß nicht, ob das bei denen war.
Also das kommt mal vor, dass ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir gar nicht sicher.
Das lässt sich ja irgendwann nochmal. Die Medizin im Star Trek ist nicht auch so spannend. Aber das ist mir als eigenes Ding.
Ja, vielleicht. Genau, eine Folge fand ich auch noch sehr spannend bei Star Trek Enterprise, da wird Tucker nämlich schwanger. Also dieser sexistische Trip Tucker wird nämlich sie haben Erstkontakt mit einer und Tucker hat Erstkontakt mit einer Xyrillianerin und die haben so ein lustiges Spiel und sie sagt auch so, also sie benennt es nicht als irgendwas anderes, sie sagen ein Spiel spielen und dann machen sie ihre Hände in eine Schale mit so einer Substanz und dadurch wird Tucker schwanger. Tucker hat halt nicht auf Verhütung geachtet, hat sich nicht drum gekümmert, was das für ein Spiel ist. Und dann wird er eben schwanger und in dieser Folge, also im Jahr 2150, wird es halt thematisiert, dass er wohl der erste schwangere Mann ist. Und also insbesondere, also es gibt ja Dutzende schwangere Transmänner jetzt schon und im Jahre 2150, weiß ich nicht, wie viele Transleute oder Männer generell dort schwanger sein werden, aber wahrscheinlich mehr, als die MacherInnen oder Macher von Star Trek sich da so das vorstellen.
Ja, das ist alles total Science-Fiction, Männer, die schwanger werden.
Ja, ist crazy, ne?
Geht erst im Jahr, was war das? 2100?
2151.
Unfassbar.
Und leider ist es auch so, dass in dieser Folge dann, die haben dann noch Kontakt mit den KlingonInnen, und dort wird das dann auch wird das irgendwie kurz thematisiert und die Klingonen lachen dann über Tucker, weil er schwanger ist, und auch auf der von seiner eigenen Crew auf der Enterprise wird Tucker halt so behandelt, als wäre das irgendwie was Schlimmes, oder er fühlt sich da gekränkt in seiner Männlichkeit. Oh. Und Archer, der Kapitän, lacht ihn auch im Grunde aus oder grinst über ihn, und das ist irgendwie auch so, das ist
mir hat es aber auch, ist auch sehr schwer gefallen irgendwie.
Naja, was, das ernst zu nehmen, oder was meinst du?
Nee, mir ist, also das ernst zu nehmen, dass er die anderen ihn so ausgelacht haben, weil er halt so ein Arschloch ist.
Ja, aber aus diesem, weil sie ja aus diesem Grund lachen, finde ich, fand ich es immer schwierig. Cool.
Ja. Ja. Aber es war halt schon so, dass halt ganz viel da angestellt wurde, und das fand ich nämlich auch spannend, wie sehr ihn das alles in seiner Männlichkeit kränkt, dass das passiert und dass er jetzt schwanger ist und so. Und da dachte ich halt so, oh.
Hauptsache Tucker leidet.
Ja. White
Male Tears. Generell so Geschlechtlichkeit, was immer wieder vorkommt, also entweder sie scannen bei der Enterprise andere Schiffe und dann wird klar, okay, es ist ein männlicher oder eine weibliche an Bord und dieses Schiffes, und also biologistisch voller also seltsamer Vorstellung von Geschlecht. Was mich auch bei einem der ersten Folgen so genervt hat, da findet Erstkontakt statt und dann reden die Leute kurz, und jemand von der Captain ist, stellt sich vor und fragt dann dieses Alien auf der anderen Seite des Bildschirms, and you are Mr. lalala, also nimmt schon mal an, dass es ein Herr ist auf der anderen Seite, weil Aliens haben nur zweigeschlechtliche Vorstellungen, und die Person sah wie ein Herr aus, also muss es einer sein. Und auch öfters bei Anlässen kommt immer wieder vor, sehr geehrte Damen und Herren. Und also nur bei einer Folge, bei einem der Filme, zwar, ich glaube, genau, da sagt Data, sehr geehrte Damen und Herren und eingeladene transgendered Lebensformen. Und
ja, das ist ganz so cool.
Das sind so Lichtblicke.
Ja, bei Enterprise gab's, also bei neuen Enterprise gab's das, also, oder? Star Trek Enterprise gab es das jetzt halt nicht so. Aber da gab es einmal diese Wesen, die ich so cool fand. War das nicht das? Wo es so Wesen gab, die das nämlich mit den ganzen Körpern einfach sein gelassen haben. Die so völlig transzendiert haben, nur noch so kleine Lichtkügelchen sind. Das fand ich nämlich auch sehr spannend, weil dann haben sie das mit den Geschlechtern und der Reproduktion und so auch irgendwie nicht mehr so.
Ja. Ja, klar, es gibt auch.
Es gibt halt coole Wesen, die vorkommen.
Aber die HauptcharakterInnen, Wesen sind halt alle humanoid, es gibt immer nur so viele, also genau, auch bei der Starfleet, das sind ja alles Humanoide, so, also mehrheitlich.
Ja. Weiß auch ganz viel.
Weiße Humanoide.
Weiße Humanoide.
Alien-Lebensformen.
Da war jemand ganz kreativ.
Und selbst weiß. Ja, das waren jetzt also so die Sachen, die ich mir aufgeschrieben hatte, mehr, also, oder wo ich mir gemerkt habe. Ich weiß nicht, was, vielleicht wollen wir drüber reden, was wir uns wünschen würden, wie sowas wäre, oder
ja.
Falls es mal noch eine Star Trek Serie schafft, produziert zu werden.
Oh ja, ich fände es geil auf jeden Fall, wenn es halt mal kein Militärschiff wäre. Das wäre von mir aus auch rein militanter Widerstand. Es gab ja so ein bisschen mit dem Maquis, aber halt nochmal viel mehr aus der Perspektive.
Aber die waren ja auch Kämpferinnen.
Ja, ja.
Und, aber halt für einen guten Zweck sozusagen, oder für den Widerstand, ja.
Ja, halt nicht im Militär organisiert, sondern so, die haben sich ja auch in Kleingruppen organisiert und so, und nicht. Haben halt autonome Organisationen geübt und nicht hierarchische Kommandoketten.
Ich finde zum Beispiel cool, genau, das hatte ich ja auch, glaube ich, schon mal erzählt, als Kapitänin Laverne Cox.
Ja.
Also das finde ich halt ziemlich glorreich, weil also dann auch eine Transperson im Mittelpunkt stehen würde einer Serie, eine Transfrau und eine schwarze Person. Und ich denke, wie am Beispiel von Voyager im Hinsicht auf den Bechdel-Test, wird das halt so dazu führen, dass auch ein paar coole Folgen entstehen würden.
Ich glaube auch. Also ich meine, offenbar wird immer versucht, das auch wieder anders zu drehen bei Star Trek, aber ich glaube, das wäre schon richtig cool. Und dann könnte es mehr Wesen geben, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal, mehr Wesen, die nicht humanoid sind, und dann braucht man auch dieses doofe Zweigeschlechtliche nicht mehr, und dann kann man ganz viele Hierarchien weglassen. Und dann hat man ganz viele Möglichkeiten, also es ist ja Science Fiction.
Ja. Ja, genau, es hat so viel Potenzial.
Ja, aber offenbar hat, um mal wieder da, wenn Herr Ray kommt bei Science Fiction nicht um die herum, die Grenze zwischen Science Fiction und gesellschaftliche Realität ist eine optische Täuschung. Und da ist viel dran irgendwie. Aber das wird halt vielleicht auch Gesellschaft sehr verändern, wenn die Aliens eben cool werden. Nicht so humanoid mit vielleicht noch einem Klumpen mehr Knochen auf der Stirn.
Ja, wenn überhaupt, oder halt ein paar Punkte. Also klar, ist cool, dass Jazia oder Trill so, also ja, die aussehen, aber es, ich finde es halt immer so unrealistisch, dass die dann halt irgendwie halt keine Menschen sein sollen oder so.
Vor allen Dingen ist so eine humanoide Lebensform mit auf zwei Beinen gehen halt vollkommen ineffektiv eigentlich. So viel effektivere Formen, wie man sich vorstellen kann. Man kann Räder einbauen.
Räder.
Ja, dass man nicht, also ja, es gibt so viele Vorstellungen, wie man Aliens weiterentwickeln könnte, andere Aliens schaffen könnte. Und mehr Cyborgs und mehr Androiden.
Bei der Enterprise, bei der Star Trek Enterprise, bei der neuesten Serie gibt es ja auch, da gibt es diesen Konflikt mit den, ich weiß gerade nicht, wie die heißen, aber die sind, das ist der Hauptkonflikt. Und die, da sind auch mehrere Spezies, die sich unter diese Gruppe subsumieren. Und eine von denen sind zum Beispiel auch so eine 2 Meter große Insektenspezies, die dann auch mal anders reden und was dann irgendwie über Untertitel übersetzt wird. Und eine der Spezies ist auch eine, die im Wasser lebt. Und da ist immer so ein großer Kanister und dann leben die da im Wasser und sprechen bei so Meetings miteinander. Und dann, das ist so ein bisschen realistischer, dass nicht alle humanoid sind und am Tisch sitzen und dieselbe Sprache reden. Genau, das ist halt auch so ein Ding, dass diese Übersetzungsgeräte irgendwie meistens halt, vor allem in den alten Serien, einfach immer gleich die Sprache von irgendwie übersetzen von Leuten, wo sie Erstkontakt haben, und die Sprache noch nie gehört haben, aber diese Übersetzungsgeräte sind super.
Die nehmen die Syntax sofort auf und Kabel und dann zack, boom. Verständigung. Kein Babel mehr. Verstehen alle alles. Ja, das ist schon ein bisschen. Aber es wird ja auch so erklärt, ne, dass halt irgendwie irgendwelche humanoiden Schiffe halt einfach mal im Weltraum verloren gegangen sind und deswegen sind die Vulkanier nicht eigentlich auch Menschen oder so? Wird das nicht alles versucht zu erklären, dass alle irgendwie letztendlich doch Menschen sind? Es verirren sich doch überall Menschen im Weltraum.
Also, dass alle Menschen sind, das glaube ich jetzt nicht.
Ich glaube das auch nicht, aber ich glaube manchmal gibt es so Erklärungsmuster. Ich habe in irgendeiner Folge gehabt, dass so erklärt wurde.
Also bei Voyager gibt es eine Folge, wo die Voyager auf einen auf eine Gruppe von Leuten trifft, die eben Reptilien-Spezies sind, die eben vom Planeten Erde kommen. Und das ist natürlich super realistisch, weil es in ganz anderen, genau, weil sie sind ja im Alpha, nee, sie sind im Delta oder Gamma?
Delta-Quadranten.
Und klar, und das waren dann so Dinosaurier, die haben sich auch so Dinosaurier entwickelt und also genau, die Folge ist halt im Grunde, kann man aber so lesen, kann Mensch so lesen, dass es gegen so einen Intelligent Design Dings läuft, dass halt es schon mal eine intelligente Lebensform auf der Erde gab. Dinosaurier, die so weit entwickelt waren, dass sie dann weggeflogen sind von der Erde, als es so diese Asteroideneinschläge gab und dann wieder eine neue Entwicklung und nicht so auf so und gegen so ein religiöses Erzählmuster vielleicht.
Ja, Religionen haben immer nur die anderen.
Ja, die Föderation und die, vor allem die Menschen sind ja über einiges weg. Die essen keine Tiere mehr und sie sind, nee, was machen sie noch?
Die haben kein Geld mehr.
Die haben kein Geld mehr.
Das ist halt total Quatsch, weil sie stattdessen digitales Geld haben.
Ja, Credits halt, ja. So.
Oh, es gibt noch so viele einzelne Folgen.
Und wir können über Schönheitsideale noch sprechen, über Behinderungen und die Gentechnikkriege.
Die Gentechnikkriege.
Oder wollen wir das für ein anderes Mal machen und uns dann vielleicht besser drauf vorbereiten und dann speziell über sowas reden? Oder wollen wir es kurz erläutern? Ich weiß gerade nicht.
Vielleicht sortieren wir lieber ein anderes Mal.
Ja, dann könnte es natürlich sein, dass es einfach jetzt nicht die einzige Star Trek Podcast-Folge bleibt, sondern es noch eine andere exklusive Star Trek-Folge von Steintofu geben wird.
Ja, nehmt euch mit ins Universum jenseits der Galaxie. Dieser Galaxie.
Da können wir eine Folge machen über Raumschiff Orion. Hast du das gesehen?
Versucht, ich hab's nicht so mit lustig.
Ah, okay. Da gibt's halt nicht so viele, aber. Na gut. Dann vielen Dank für das Gespräch.
Danke dir auch. Es hat viel Spaß gemacht.
Ja. Und ich hoffe, den HörerInnen hat es auch vielleicht Spaß gemacht. Und wenn nicht, dann hört weg. Und wenn doch, dann sagt uns Bescheid.
Yay! Ob ihr noch mehr Star Trek wollt.
Yay! Oder andere Vorschläge, aber vielleicht halten wir uns nicht dran und wir machen sowieso, was wir wollen.
Ja.
Tschüss!
Tschüss!